Fritz.
Katrin Thüring.
Heini.
Die Sprechstunde.
Herzlich willkommen an diesem Mittwochmittag. Heute habt ihr die Chance, hier anzurufen, wie immer unter der 0331 70 97 110 und alle eure Fragen loszuwerden zum Thema Mietrecht. Also, wenn ihr Schimmel in der Bude habt und nicht wisst oder schon ewig mit dem Vermieter kämpft, dass der mal rausgemacht werden soll. Wenn ihr eine Mietminderung haben wollt, weil zum Beispiel eure Terrasse gerade abgerissen wird und ihr den ganzen Sommer nicht drauf sitzen konntet. Wenn ihr Ärger habt, weil ihr aus einer Wohnung ausgezogen seid und die Kaution nicht zurückbekommt, weil der Vermieter meint, nö, Parkett ist ja kaputt und. Wir haben nämlich heute Ulrich Roberts da vom Deutschen Mieterbund, der euch Rede und Antwort stehen wird. Also ein Mann, der wirklich Experte ist, den ich gleich zu mir ins Studio hole. Also nutzt die Chance, heute da wirklich mal nachzufragen. Das ist jemand, der ganz viel weiß, der euch sagen kann, wie ihr euch in bestimmten Fällen verhalten könnt, wenn ihr Ärger mit eurem Vermieter habt, auch wenn ihr irgendwie ein Büro angemietet habt und etc. und da nicht mehr rauskommt und so weiter und so fort. Ihr könnt gerne auch auf fritz.de eure Fragen stellen oder auf Facebook, aber am schönsten finde ich es natürlich wie immer, wenn ihr anruft. Also, herzlich willkommen zurück hier im Heinun. Der Sprechstunde, die heute sehr besonderen Servicecharakter an euch ausstrahlt, denn ab heute geht's ja hier bei Fritz jetzt und die nächste Woche rund ums Wohnen, fritz.de/wohnen, da könnt ihr euch alles angucken, unter anderem natürlich, wie ihr unsere Fritz-Fußmatte gewinnt, aber auch, wie steht's eigentlich mit dem Thema Mietrecht, ne? Die meisten von uns haben kein Eigentum, gerade in unserem Alter, sondern wir mieten uns unsere Wohnungen und Büros, da kann's aber auch viel Stress und Ärger mit unserem Vermieter geben. Dafür haben wir uns eingeladen, Ulrich Roberts, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Morgen.
Vom Morgen sind Sie gerade erst aufgestanden. So sehen Sie nicht aus.
Will ich nicht drüber reden.
Sie sind auf alle Fälle der Geschäftsführer vom Deutschen Mieterbund. Können Sie mal ganz kurz uns erzählen, was ist der Deutsche Mieterbund?
Ja, der Deutsche Mieterbund ist die Dachorganisation der Mietervereine in Deutschland. Insgesamt sind 320 Vereine mit 500 Beratungsstellen bei uns organisiert. Und die Mietervereine haben derzeit so etwa 1,25 Millionen Mitglieder, Haushalte. Ja, und unser Job ist Mietrecht. Die Mietervereine beraten in allen Fragen rund um die Wohnung, in allen mietrechtlichen Fragen.
Was kostet das im Jahr?
Also es ist unterschiedlich. Die Vereine legen den Beitrag selber fest. Und im Regelfall schwankt er so zwischen 60 und 90 Euro im Jahr. Das sind meistens jedenfalls, ist da auch noch eine Rechtsschutzversicherung für Mietrechtsangelegenheiten drin. Also es ist relativ günstig.
Okay. Sie sind heute auf alle Fälle unser Gast, um den Hörern alle Fragen zu beantworten. Wir versuchen es auf alle Fälle. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer. Wir versuchen schnell abzuarbeiten, denn ich kann mir vorstellen, dass ganz viele von euch die Chance nutzen wollen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Schimmel, Wasserflecken, es ist arschkalt, die Heizung funktioniert nicht, Kautionen, die man nicht wiederbekommt und. Ich habe neulich zum Beispiel gehört, eine Freundin von mir, die musste bei ihrer Wohnungsbewerbung einen Impfausweis vorlegen. Ist sowas mittlerweile normal?
Ist nicht normal. Ist auch völlig idiotisch und völlig sinnlos.
Ich habe auch gedacht, krass, also bei dem Vermieter hätte ich auch gar nicht wohnen wollen. So, also wie gesagt, ihr könnt anrufen bei Facebook und bei fritz.de posten. Herr Roberts ist für euch da und der Erste im Bunde ist heute Enrico. Hallo.
Hi Fritzen, hallo Herr Robert, grüße
hallo.
Sie.
Also, du rufst an aus Pankow?
Naja.
Oder so, ne, aus Berlin. Jetzt erzähl mal, Enrico, was ist bei dir?
Wir haben glücklicherweise ein Haus gebaut, da funktioniert alles, rechtlich auch alles geklärt. Wir haben aber, was ich nicht verstehe, meine Frau erzählt mir immer, dass die Mietwohnung, in der sie der Mieter ist, dass wir Fenster und Türen zu streichen haben, was ich nicht nachvollziehen kann.
Aber das musst du nochmal genauer erklären. Wann sollt ihr die streichen? Jetzt, wenn ihr
also
auszieht?
Also wir müssen beim Verlassen der Wohnung die halt so übergeben, dass das halt alles einwandfrei ist. Ich sag mal, klar, keine Frage, man streicht die nochmal weiß durch. Aber dass ich die Fenster und die Türen, ich sag mal, hat es ja dann nicht nur mit Streichen zu tun, sondern auch man müsste sehr bearbeiten, mit dem Heißluftföhn etc. pp., um die in einem vernünftigen Zustand zu übergeben. Ich sag mal, die haben jetzt ihre 10 Jahre hinter sich, wo man halt drin gewohnt hat. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass man sich diese Arbeit aufhalten muss.
Herr Roberts, was meinen Sie?
Ja, das ist eigentlich die Frage rund um das Thema Schönheitsreparaturen, was hier angesprochen ist. Die Frage, ob ich Fenster streichen muss, übrigens, wenn überhaupt, dann nur von innen. Ob ich Türen streichen muss, wenn überhaupt, dann nur die Wohnungstüren oder die Haustür von innen. Das ist die gleiche Frage wie die Frage, ob ich tapezieren muss, die Wohnung. Also die Frage der Schönheitsreparaturen. Das muss man als Mieter nur, erstens, wenn das im Mietvertrag wirksam vereinbart ist. Und genau da ist der Knackpunkt. Es gibt ganz viele Klauseln im Mietvertrag, die unwirksam sind. Also ich schätze, dass etwa 2/3 aller Mietvertragsklauseln rund um das Thema Schönheitsreparaturen unwirksam sind. Deshalb eigentlich der Tipp, bevor man Farbe und Tapeten kauft und beim Auszug renoviert, hin zum Mieterverein und abklären lassen, ob die Klausel im Mietvertrag wirksam ist oder nicht. Wenn sie nicht wirksam ist, muss man nichts machen als Mieter.
Müsste bei Enrico jetzt drinstehen, die Fenster und die Türen sind wieder herzustellen oder sowas?
Also normalerweise steht im Mietvertrag drin, der Mieter muss nach 3 Jahren Küche, Diele, Bad renovieren, muss nach 5 Jahren die Haupträume der Wohnung renovieren und nach 7 Jahren den Rest, also die Abstellkammer oder sowas. Wenn das drin steht, dann muss er gegebenenfalls auch die Türen und die Fenster streichen von innen. Aber die Frage ist schon, ob die Klausel wirksam ist oder nicht. Also ich will ein Beispiel machen, wenn da drin steht, alle 3, 5, 7 Jahre renovieren, das ist unwirksam.
Aha.
Weil das würde bedeuten, dass man immer und auf jeden Fall nach 3, 5, 7 Jahren renovieren muss.
Ach so, das dachte ich auch, dass man es muss.
Wenn aber im Mietvertrag steht, im Regelfall alle 3, 5, 7 Jahre renovieren, dann wäre die Klausel wiederum wirksam. Weil im Regelfall bedeutet, es kann Ausnahmen geben. Ah. Und das würde die Klausel wirksam machen. Also es kommt wirklich auf jedes Wort an. Und deswegen ist es schwierig, ohne den Vertragstext zu sehen, zu entscheiden, ob die Klausel jetzt wirksam ist oder nicht.
Also, sehr gut. Würden Sie Enrico jetzt was empfehlen?
Also mit dem Mietvertrag idealerweise hin zum Mieterverein und abklären lassen, ist die Klausel im Mietvertrag wirksam oder nicht.
Und wenn er da hingeht, was kommt da auf ihn zu? Dann macht er dann einen Jahresvertrag oder?
Also er muss Mitglied werden. Ja. Der Mitgliedsbeitrag liegt so etwa zwischen 60 und 90 Euro. Ich glaube in Berlin eher 90 Euro. Mhm. Und dann hat er Anspruch darauf, dass er sofort beraten wird.
Okay.
Enrico, ja, meine Frau ist Mitglied, also wir hatten leider noch keinen Termin.
Na dann.
Aber es war sehr, sehr hilfreich, super, einmal frei.
Enrico, mach das, geht dahin, wenn du sowieso Mitglied bist, ne?
Ja.
Mach's einmal gut.
Frei. Tschüss. Noch. Tschüss.
Viel Glück.
Tschüss.
Ciao.
Claudi, 26 Jahre jung, aus Hohenneuendorf.
Ja.
Herzlich willkommen.
Hi.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du an Mietrecht denkst?
Erstmal momentan gerade meine Mom eigentlich.
Ja.
Die wohnt in Frankfurt-Oder. Und das Problem ist eigentlich, dass die Mieterübersicht zu wohnen hat, nicht so ganz mit den Sachen umgeht, wie man das wahrscheinlich normalerweise machen würde.
Mhm.
Wir glauben, dass er sich da immer irgendwie betrinkt und dann so ein bisschen, die Kontrolle verliert sozusagen.
Mhm.
Und wir hatten das jetzt schon wirklich ungefähr alle Vierteljahr, dass wirklich in der Wohnung irgendeine Flüssigkeit runterläuft von den Wänden und es riecht wirklich ganz stark nach Urin. Und inzwischen ist es wirklich so, dass sich schon die Tapete ablöst und wenn sie mal von Arbeit nach Hause kommt, dass dann da irgendwelche Pfützen auf dem Fußboden sind. Und wir wissen halt nicht so ganz, was machen wollen oder sollen, weil die Wohnungswirtschaft, die da tätig ist für diesen Bereich sozusagen, die lässt uns da sozusagen im Stich mit der ganzen Problematik.
Mhm.
Und deswegen,
im Stich heißt, die melden sich einfach nicht zurück oder die sagen, ach.
Ja, die gucken sich das erstmal nicht an und sagen dann halt wirklich, da können wir nichts machen. Der bezahlt seine Miete sozusagen und damit hat sich das Thema für die erledigt.
Okay. Herr Ruppertz, was meinen Sie?
Schwierig. Gar keine Frage. Also zunächst einmal hat man natürlich als Mieter Anspruch darauf, dass man in seiner Wohnung ungestört wohnen kann. Und das bedeutet auch, dass man von Nachbarn nicht belästigt wird und dass da nicht irgendwelche ungeklärten Flüssigkeiten durch Decke und Wände laufen dürfen. Wenn das trotzdem passiert, muss man den Vermieter einschalten. Der Vermieter ist Ansprechpartner, der muss sich darum kümmern. Und wenn er sich nicht kümmert, dann muss man gegebenenfalls die Miete kürzen und so Druck machen, dass er irgendwann mal anfängt, sich drum zu kümmern.
Die Miete selbst kürzen?
Ja, man kann die eigene Miete kürzen, wenn es zu quasi zu Wohnwertbeeinträchtigungen kommt.
Wenn man auch nachweisen kann, dass man sich schon darum gekümmert hat, dass der Vermieter sich einschaltet?
Nee, das ist nicht Voraussetzung. Voraussetzung ist, dass ein Mangel vorliegt. Das wäre hier relativ relativ klar. Und wenn man diesen Mangel nachweisen kann, also ich würde schon sagen, dass man Fotos machen sollte oder ähnliches oder vielleicht auch Zeugen ranziehen sollte, Nachbarn, die bestätigen können, dass es diesen Mangel gibt. Von dem Moment an, wo der Vermieter informiert ist, dass es das Problem gibt, von dem Moment an kann man dann auch die Miete kürzen.
Und wie viel Prozent?
Ganz schwierige Frage. Also Mietrecht funktioniert nicht wie oder die Mietminderungssätze, das funktioniert nicht wie Kochbuch, dass man irgendwie Seite 27 aufschlägt und dann sagt man 20%. Man muss abschätzen, wie stark diese Wohnwertbeeinträchtigung ist. Also ob das eine Dauerbeeinträchtigung ist, ob es also permanent riecht und ob man permanent mit diesen Flüssigkeiten konfrontiert wird oder ob das alle Vierteljahre einmal passiert. Das ist natürlich ein Riesenunterschied.
Ich habe zum Beispiel letztes Jahr zum ersten Mal auch, liebe Claudi, selbst meine Miete gekürzt, denn ich auf meiner Terrasse wurde gebaut und ich konnte den ganzen Sommer nicht auf der Terrasse sitzen und habe dann, glaube ich, einfach 15% angeschlagen, habe es weggelassen und das fanden die auch total in Ordnung.
Okay.
So, also damit konnte ich dann aber leben. Ich könnte natürlich nicht damit leben, wenn meine Bude die ganze Zeit nach Urin riecht und der, also.
Also man muss natürlich hier auch sagen, dass das Problem wird natürlich nicht dadurch beseitigt, dass ich die Miete kürze. Also dann stinkt es weiter.
Ja.
Sondern letztendlich geht es ja darum, dass der Mangel beseitigt wird.
Dass der Vermieter denkt, ich habe Lust auf mein Geld.
Da gibt es einfach zwei Optionen. Entweder ist es ein bauliches Problem auch. Ich meine, es ist ja nicht normal, dass irgendetwas durchsickert von Wohnung zu Wohnung. Und es kann natürlich auch verhaltensbedingt sein durch den oben wohnenden Mieter. Und da muss der Vermieter diesen Mieter notfalls abmahnen und gegebenenfalls sogar kündigen.
Ja.
Ja, also der ist auch total unansprechbar, ne? Also sie ist da wirklich hochgegangen und hat da an die Tür gepocht und der reagiert null, gar nicht, ne?
Okay, also ist der Vermieter jetzt in der Pflicht und ihr müsst halt versuchen, den dazu zu bekommen, dass der sich mal darum kümmert und vielleicht wirklich auch mit Mietminderung ein bisschen Druck machen, dass der weiß, jetzt muss ich mal was machen. Claudi, vielen Dank, ja?
Ich danke.
Tschüss.
Ciao.
Conny aus Cottbus.
Ja, hallöchen.
Herzlich willkommen.
Bei euch klingeln die Telefone ganz, ganz doll, deswegen mache ich ganz kurz. Ich habe zwei Anliegen. Also zum einen bin ich in eine Wohnung eingezogen, in der bereits Laminat verlegt war.
Ja.
Und ich wohne da jetzt das vierte Jahr und letztes Jahr im Herbst fing das Laminat an, sich zu wölben. Es gab also ganz große Dellen, die Schränke standen nicht mehr gerade und unten drunter fängt es jetzt langsam an zu schimmeln.
Mhm.
Und das, obwohl ich das Laminat jetzt nicht stark wische, regelmäßig lüfte, nicht zu stark heize. Also ich halte mich an alle Vorschriften, die man so kennt für Laminat und Parkett, aber es wird nicht besser. Und der Vermieter sagt zu mir, ja, hast du Pech gehabt, wir haben es nicht reingelegt, sondern irgendeiner, der da mal gemietet hat, deswegen sind wir dafür nicht verantwortlich. Und wenn du dir Neues kaufen willst, kannst du das gerne auf eigene Kosten machen. Ist das jetzt korrekt oder habe ich da nicht eigentlich, als ich das Ding gemietet habe, eine Wohnung gemietet mit Laminat, so wie es auch in meinem Mietvertrag steht?
Ja, denke ich auch. Also die Vermietererklärung Pech gehabt ist natürlich wirklich ein bisschen sehr einfach und sonderbar. Aber dahinter steckt natürlich Folgendes. Wenn ich eine Wohnung übernehme und der Vormieter hat Laminat gelegt und ich gebe beispielsweise diesem Vormieter Geld für dieses Laminat, dass er es drin lässt, also quasi ich kaufe das, dann ist es mein Laminat. Und dann bin ich natürlich für diesen Boden auch verantwortlich. Ist das nicht der Fall, dann hat quasi der Vermieter das Laminat übernommen und dann ist er für diesen Fußbodenbelag auch verantwortlich. Und dann muss er dafür sorgen, dass er sich nicht wölbt und dass darunter kein Schimmel ist. Und notfalls muss er ein neues Laminat verlegen.
Und was soll Conny jetzt im besten Fall machen?
Ich habe schon einen Tischler kommen lassen. Der hat sich das angeguckt, den habe ich auch separat bezahlt für knapp 200 Euro.
Oh.
Und er hat gesagt, das ist falsch verlegt worden. Das ist entweder nicht richtig gedämmt oder der Teppich, der drunter war, war vorher feucht. Und das hat die aber nicht interessiert. Das war denen egal. Ich habe denen den Bericht geschickt vom Tischler und ihm gesagt, das geht uns nichts an, das ist uns egal, das ist nicht unser Laminat.
Also auch hier hat man dann als Mieter die Möglichkeit, die Miete zu kürzen und so gegebenenfalls Druck zu machen. Aber ganz wichtig, man hat natürlich den Anspruch darauf, dass der Vermieter repariert beziehungsweise, wenn es nicht anders geht, neues Laminat verlegt. Und es gibt die Möglichkeit, wenn der Vermieter sich standhaft weigert, wenn er sich also überhaupt nicht rührt, dass man ihn noch einmal abmahnt, ihm eine Frist setzt und wenn er diese Frist ergebnislos verstreichen lässt, dann hat man als Mieter sogar das Recht, die Arbeiten selber in Auftrag zu geben und man könnte dann die Kosten mit den nächsten Mietzahlungen verrechnen. Weil es da aber so einige Formalien zu beachten gibt, würde ich sagen, bevor man das macht, sollte man sich wirklich nochmal konkreten Rechtsrat in der Angelegenheit einholen vom Mieterverein, idealerweise. Also ich sage immer vom Mieterverein, man kann natürlich auch zum Anwalt gehen, das wird im Zweifel nur teurer, wenn man da hingeht. Also das macht Sinn, bevor man sich jetzt die Handwerker ins Haus holt, denn die Rechnung schicken die einem natürlich erstmal selber und man tritt quasi in Vorleistung.
Ja. Conny wohnt ja in Cottbus, wissen Sie, ob da...
In Cottbus gibt es natürlich einen Mieterverein.
Okay.
Gibt einen Mieterverein, super.
Ja, schönen Gruß an Kerstin Kircheis, das ist die Vorsitzende.
Alles klar.
Hallo Kerstin. Conny, du hast noch eine zweite?
Ich habe noch eine ganz kurze zweite Geschichte, und zwar Kleinstschäden. Das ist bei mir jetzt ganz oft aufgetaucht, dass der Vermieter sagt, musst du selber zahlen, weil das Kleinstschäden sind.
Zum Beispiel?
Also, zum Beispiel sind im Bad die Fugen der Fliesen kaputt gegangen. Also die haben sich quasi aufgelöst mit der Zeit. Und da wurden jetzt neue Fugen, beziehungsweise auch zwei neue Fliesen, weil die schon so locker waren, weil das alles weg war, neu gemacht. Und dann hat man mir die Rechnung in die Hand gedrückt von 94 Euro und hat gesagt, Kleinstschäden, alles bis 200 Euro muss ich selber zahlen. War beim Kühlschrank auch so, da war der Gefrierschrank, der ging nicht mehr zu, weil da die Schließvorrichtung kaputt war, musste ich auch selber zahlen, war aber ein anderes Jahr. Also Kleinstschäden, ist das richtig, muss ich die tatsächlich selber zahlen oder sind das eigentlich Reparaturen, die ja in der Wohnung passieren müssen?
Also das kann sein, dass man diese Schäden selber bezahlen muss. Also normalerweise gilt der Grundsatz, Schäden in der Wohnung oder im Haus muss der Vermieter bezahlen, muss er auch reparieren lassen. Es gibt eine Ausnahme davon, das sind die sogenannten Kleinst- oder Bagatellschäden. Das muss im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart sein. Da muss es eine Klausel geben, Kleinreparaturklausel oder Bagatellschäden oder wie auch immer genannt. Und da muss geregelt sein, dass an Mietgegenständen, jetzt wird's technisch, die dem häufigen und direkten Zugriff des Mieters unterliegen. Das wäre natürlich das Schloss am Kühlschrank und das können auch die Fugen sein, aber das kann beispielsweise nicht die Klingelanlage sein, weil die unterliegt nicht meinem direkten Zugriff. Wenn da etwas zu reparieren ist und die Reparatur maximal 100 Euro kostet, also es ist keine Kostenbeteiligung von 100 Euro, sondern es ist der oberste Betrag. Wenn die Reparatur 101 Euro kostet, ist es keine kleine Reparatur. Wenn das im Mietvertrag steht und wenn dann noch eine Summe steht für alle kleinen Reparaturen, die im Laufe eines Jahres anfallen können, beispielsweise 400 Euro, dann wäre die Klausel wirksam und dann müsste man als Mieter wohl in den sauren Apfel beißen und diese kleineren Reparaturkosten zahlen.
Conny, viel Erfolg.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
0331 70 97 110 ist die Nummer, ne? Wie immer hier in der Sprechstunde heute eine sehr besondere High Noon, denn Ulrich Ruppertz ist bei uns vom Deutschen Mieterbund und beantwortet euch passend zu unserer Wohnwoche, die ja heute startet bis nächsten Freitag, alle Themen rund um euer Mietrecht. Also nutzt die Chance und ruft an. Ihr könnt natürlich auch auf Facebook und auf fritz.de schreiben. Das hat zum Beispiel auch Laura gemacht und Laura fragt auf Facebook, bei uns sind 100% des Balkons in die Miete reingerechnet. Eigentlich sind doch aber nur maximal 50 erlaubt, oder?
So ist es.
Also falsch.
Falsch, 100% nicht. Der Balkon fließt nicht voll in die Wohnflächenberechnung mit ein, sondern maximal zu 50%.
Soll Laura ändern lassen oder nochmal vorstellig werden?
Das würde ich einfach so regeln, dass ich weniger Miete zahle.
Okay, dann schreibt Henna, hi, ich habe seit dem 18.08. die Benachrichtigung über eine Legionellenkonzentration. Das sind wohl stäbchenförmige Bakterien, die potenziell vom Wasser auf Menschen übertragbar und gesundheitsgefährdend sind. Und mit der Benachrichtigung kam ein Verbot, die Dusche zu benutzen und jegliche Tätigkeit, die zu Wasserdampf und Wasserzerstäubung führen kann. Ich habe jetzt seitdem die Verwaltungsgesellschaft informiert, dass ich die Miete um 25% mindere, bisher ohne jegliche Reaktion. Vor allem gibt es keinerlei Erklärung, wann die Verwaltung gedenkt, etwas gegen diesen Zustand zu unternehmen. Bleiben mir außer der Mietminderung noch andere Möglichkeiten, um der Verwaltung auf die Füße zu treten, etwas zu unternehmen?
Also zunächst einmal ist es korrekt, wenn ich die Dusche nicht mehr benutzen kann wegen eines festgestellten Legionellenbefalls, dann hat man natürlich den Anspruch darauf, dass der Vermieter sich um dieses Problem kümmert. Das kann eigentlich relativ einfach gemacht werden, indem die Heizungsanlage, die Warmwasseranlage höher eingestellt wird, sodass da über eine gewisse Zeit richtig heißes Wasser durchgeht. Und dann ist dieses Problem oder kann dieses Problem in aller Regel relativ einfach und schnell beseitigt werden.
Mhm.
Das Zweite ist, ich habe natürlich das Recht, auch die Miete zu mindern in der Zeit, in der ich das Bad nur bedingt oder gar nicht nutzen kann.
Ja.
Ob jetzt 25% der richtige Minderungssatz ist, mache ich ein kleines Fragezeichen dahinter. Das erscheint mir relativ hoch, aber solange sich die Vermieter, die Gesellschaft nicht drum kümmert und keinen Einspruch erhebt, ist auch 25% in Ordnung. Aber ganz wichtig, der Vermieter muss dieses Problem relativ kurzfristig angehen und beseitigen.
Okay. Sabine.
Ja, hallo.
23 Jahre jung aus Reinsdorf. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, hallo. ja, also ich habe nicht direkt mit dem Vermieter Probleme, sondern eher mit der Hausverwaltung.
Ja, und es geht um Kaution, ne?
Genau, also nicht nur das, das Ganze fängt halt, fing schon an, als ich noch dort gewohnt habe. Ich habe vorher in Potsdam gewohnt. Ich wollte dann mit meinem Freund zusammenziehen. Wir haben auch lange eine Wohnung gesucht, haben dann auch relativ schnell eine gefunden, die uns auch wirklich gut gefallen hat. Dafür brauche ich ja immer die Mietschuldenfreiheitsbestätigung. Ist alles kein Problem, habe ich beantragt, habe auch die 10 Euro, die die Hausverwaltung von mir wollte, überwiesen, nachdem ich dann nach 2 Monaten endlich mal Antwort von denen bekommen hatte. Habe aber diese Mietschuldenfreiheitsbestätigung nie erhalten, habe mehrfach geschrieben, dass ich die bitte haben möchte oder dass sie mir das Geld zurücküberweisen sollen. Das ist mittlerweile seit Mai so gewesen, also quasi 4 Monate schon. Dann bin ich dort ausgezogen. Es konnte weder der Stromzähler abgelesen werden, weil der zuständige Herr von der Hausverwaltung keinen Zugriff auf diesen Stromzähler hatte, um mir den Zählerstand zu nennen. Er konnte die Heizungen nicht ablesen, obwohl das weder über Funk ist, sondern es sind nur solche Skalen, die da abgelesen werden müssen. Ich habe dann noch wegen dem Zählerstand mehrfach hingeschrieben, dass ich den bitte erhalten möchte. Auch das ist nicht passiert. Das wurde dann, irgendwann hat sich dann mein Stromanbieter darum gekümmert, dass er den Zählerstand erhält. Und mit der Heizungsanlage wurde mir gesagt, dass das entweder taggenau abgerechnet wird am Ende des Jahres oder ich selbstständig einen Ablesetermin vereinbaren lassen soll. Das habe ich dann auch gemacht. Da ist bis jetzt aber auch noch nichts passiert, dass da auf meine Kosten quasi die Heizung abgelesen wird.
Also Sabine, das große Problem ist, dass die sich einfach überhaupt nicht darum kümmern, was eigentlich anscheinend ihre Pflichten sind.
Genau. Und dann hatte ich halt mit einer Dame geschrieben, die hat mir dann geschrieben, dass ich auch die Nebenkostenabrechnung, also sie behalten noch einen Teil von der Kaution für die Nebenkostenabrechnung ein, ist ja auch alles okay. Und dass ich aber alle Positionen im August 2014 erhalten soll. Nachdem ich mehrfach die Fristen verlängert hatte. Da habe ich dann irgendwann auf einmal keine Antworten mehr bekommen, als auch im August nichts passiert war. Ich habe dann mehrfach diese Dame nochmal angeschrieben, habe dann direkt an das Beschwerdemanagement von der Hausverwaltung geschrieben.
Sabine, das wird jetzt fast mir ein bisschen lang und zu viel.
Ja.
Also das große Problem ist, die machen nichts.
Genau, und jetzt ist nur meine Frage, bin ich im Recht, wenn ich jetzt sage, ich hole mir einen Anwalt dazu und lasse das jetzt nur noch über einen Anwalt laufen, setze ihn vor Zug oder ist das quasi alles rechtens, was die gerade machen?
Ja, also das sind natürlich ziemliche Stoffel. Das kann man nicht anders sagen. Die müssen sich natürlich kümmern, ob sie wollen oder nicht. Wer ist denn da der Vermieter?
Der Vermieter ist eine Privatperson, soweit ich weiß, aus Hamburg, zu dem ich aber gar keinen Kontakt habe, sondern alles nur über die Hausverwaltung läuft.
Ja, gut, dann muss das weiter über die Hausverwaltung abgewickelt werden. Ich will so ein paar Sachen, so ein paar Stichworte kurz aufgreifen. Ja. Also Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, der alte Vermieter oder die Hausverwaltung ist gar nicht verpflichtet, eine derartige Mietschuldenfreiheitsbescheinigung auszustellen.
Ach so.
Das ist höchstrichterlich geklärt. Wenn Sie es trotzdem zugesagt haben, dass Sie es machen wollen und dafür sogar 10 Euro kassiert haben, dann aber nichts machen, dann geht das natürlich nicht. Dann müssen, sollten die auf jeden Fall sofort die 10 Euro zurückzahlen. Ansonsten würde ich mal überlegen, ob man die Polizei anschaltet und sagt, die haben mich betrogen. Also man kann einfach mal eine Anzeige machen. Das Zweite mit dem Stromzähler ist ärgerlich, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Stromanbieter mittlerweile das in Anführungszeichen das Problem gelöst.
Genau, richtig.
Sodass das nicht mehr aktuell ist. Bei den Heizkostenverteilern, normalerweise müssen die abgelesen werden bei einem Mieterwechsel. Es sei denn, es ist relativ wenig Zeit vergangen seit der letzten Ablesung.
Okay.
Also es ist relativ wenig Heizenergie verbraucht worden. Ja. Was nie passieren darf, ist, dass der Mieter sich selber um einen Ablesetermin kümmern muss. Dass er also selber quasi den Ablesetermin organisieren muss. Das ist völliger Quatsch. Das ist nicht die Mietersache. Und der Vermieter muss die Kaution zurückbehalten, spätestens dann, wenn über die Nebenkosten abgerechnet ist. Mhm. Wenn die Hausverwaltung das alles nicht tut und hier einfach schlampert, dann muss man gegebenenfalls mit Hilfe eines Rechtsanwalts, eines Mietervereins denen eine Frist setzen und denen klar machen, dass man entsprechende Abzüge von der nächsten Nebenkostenabrechnung machen wird, beziehungsweise die nicht akzeptieren wird.
Okay.
Sabine? Wir haben noch ganz viele andere in der Leitung.
Okay.
Ja, aber ich glaube, in deinem Fall auch das Beste wirklich mal.
Zum Anwalt oder Mieterverein.
Ja.
Okay, gut.
Mach's gut.
Jo, tschüss.
Fritz.
Heino.
Die Sprechstunde.
Mit Katrin Thüring und meinem lieben Gast Ulrich Roberts. Herzlich willkommen zurück. Der Geschäftsführer vom Deutschen Mieterbund ist heute den ganzen Heinun bei uns. Und ihr könnt Fragen stellen. Ruft an unter der 0331 70 97 110. Alles, was sich um eure Kautionen, Haustiere erlaubt oder nicht. Dürfen Haustiere verboten werden?
Jein.
Ein Pferd wahrscheinlich schon.
Ein entschiedenes Jein. Also wer einen Alligator in der Badewanne halten will, der muss damit rechnen, dass der Vermieter Nein sagt. Aber im Regelfall geht das bei den Haustieren ja um Hunde oder Katzen.
Ja.
Alles, was sehr viel kleiner ist, sogenannte Kleintiere, darf man immer halten, egal was im Mietvertrag steht. Bei Hund und Katze kommt es darauf an, was im Vertrag steht. Das kann von der Erlaubnis des Vermieters abhängig sein.
Okay, ihr seht schon, Herr Roberts weiß viel. Wenn nicht sogar alles, ne? Ihr könnt weiter anrufen. So hat es auch Christoph gemacht. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du rufst an aus Köpenick, bist 26 Jahre jung. Wohnst du alleine, WG, Freundin?
Ich wohne mit meiner Freundin zusammen.
Ja.
Und wir hatten eine Nebenkostenabrechnung erhalten. Und wir haben uns gedacht, Mensch, wir heizen kaum. Und diese ganzen Kosten waren eigentlich nur für die Heizung. Nun haben wir einen Widerspruch innerhalb von 14 Tagen eingelegt, haben den begründet und bekamen dann halt irgendwie 3 Monate später eine Zahlungsaufforderung für unsere Nebenkosten. Ich habe dann dort angerufen, habe gesagt, ich habe doch einen Widerspruch eingelegt, das ganze Zetere. Und er hat gesagt, ja, da, klar, da müssen wir erstmal was machen. Die Zahlungsaufforderung erkläre ich für unrechtens. Und 3 Monate später erhalten wir eine zweite Zahlungsaufforderung. Nun haben wir das Geld erstmal bezahlt, aus Angst,
dass
wir
da... Wie viel waren das?
Bitte?
Wie viel Geld war das?
Es waren nur 155 Euro, aber das für 4 Monate.
Hm.
Weil wir sind im August erst eingezogen.
Ja.
Und wir hatten 155 Euro nur für Heizung. Und wir wohnen in einem Neubaublock. Über uns
im Sommer.
Und wohnt jemand. Und wir heizen nie. Wir heizen nie im Winter also.
Okay, und ihr habt jetzt bezahlt, warum?
Bitte?
Warum habt ihr bezahlt, weil ihr dachtet...
Weil wir Angst hatten, halt, wenn jetzt eine dritte Mahnung kommen würde, dass wir da halt dann irgendwie hier einen Gerichtsvollzieher haben würden.
Ja.
Oder halt, wenn wir uns das nächste Mal bewerben wollen, wollen wir ja auch so ein Schriftstück haben. Der Mieter war immer...
Ein netter Kerl. Der hat auch Sachen bezahlt,
genau,
die er nicht bezahlen musste.
Richtig. Und da hatten wir halt wirklich, da haben wir uns halt richtig unter Druck gefühlt und haben halt auch überlegt, gehen wir zum Mieterbund.
Hm.
Und ja, nun würde ich gerne natürlich dem Experten da mal fragen, lohnt es sich zum Mieterbund zu gehen, auch wenn man dort nicht Mitglied ist? Wie weit können die einem dort weiterhelfen? Oder brauche ich auch einen Anwalt, wie meine Vorrednerin?
Also fange ich direkt mit der Frage an, natürlich lohnt es sich zum Mieterbund zu gehen. Ich wäre ja auch ein schlechter Geschäftsführer des Mieterbundes, wenn ich sagen würde, lohnt nicht. Also es lohnt immer zum Mieterbund zu gehen, das heißt zu dem örtlichen Mieterverein, man wird dort Mitglied, zahlt zwischen 60 und 90 Euro Jahresbeitrag und hat dann von Stund an Anspruch auf Rechtsberatung, auf kostenlose Rechtsberatung durch die Rechtsexperten des Mietervereins. Und man kann eigentlich relativ sicher sein, dass die Experten dort den ganzen Tag nichts anderes machen als Mietrecht. Das ist beispielsweise auch der Vorteil gegenüber einem, in Anführungszeichen, ich hoffe, die hören jetzt nicht zu, Wald- und Wiesenanwalt, der alles Mögliche macht, der mitunter mit Nebenkostenabrechnungen vielleicht auch überfordert ist oder keine große Lust dazu hat.
Der spezialisiert ist für Mietrecht.
Genau, auch das gibt's, ist eine Alternative. Muss man sich ja veranschauen, was für einen vielleicht auch wirtschaftlich günstiger ist, was preiswerter ist.
Mhm.
Zu dem konkreten Thema, das ist ganz schwierig mit meiner Heizkostenabrechnung ist zu hoch. Ich kann unmöglich so viel geheizt haben oder ich habe die Heizung den ganzen Winter über abgedreht oder jetzt hier im Sommer abgedreht. Bei der Heizkostenabrechnung ist es so, dass nur ein bestimmter Anteil nach dem individuellen Verbrauch abgerechnet wird. Also normalerweise oder in vielen Fällen ist das ungefähr das Verhältnis 50-50. Da werden 50% nach dem individuellen Verbrauch abgerechnet, die anderen 50% werden aber nach Wohnfläche zum Beispiel abgerechnet.
Könnte das jetzt in dem Fall sein, dass da eine fünfköpfige Familie vorher drin gewohnt hat? Und
nee, aber es kann sein, dass die anderen im Haus alle ganz ordentlich heizen. Und wenn dann die Kosten des Hauses zu 50% über Wohnfläche auf die einzelnen Mietparteien verteilt werden, dann zahlt man natürlich das Heizen der Nachbarn indirekt mit.
Aber wie also kriegt man das jetzt raus, was da jetzt der Fall ist?
Man hat ja die Heizkostenabrechnung und man kann ja sehen, wie die Heizkostenabrechnung aufgeschlüsselt ist, was da konkret in Rechnung gestellt worden ist, wie viel für den individuellen Verbrauch in Rechnung gestellt worden ist und wie viel über die sogenannten Kosten des Hauses. Also das kann man analysieren.
Da sind halt 600 Euro für uns von August bis Ende Dezember sind schon 600 Euro aufgelistet. Und von den 600 Euro haben wir halt den anderen Rest bezahlt. Und es sind übrig geblieben 155 Euro. Die mussten wir halt noch, also die 155 Euro waren wir schuld und die mussten wir bezahlen. So, und nun hatten wir uns auch den Heizungsableser hier gefragt, sag mal, hast du noch die Werte vom letzten Mal da und kannst du mal gucken, was ist da weggegangen? Da sagt er, ja, ihr habt ja fast nie geheizt. Da sind irgendwie drei Zahlen hinterm Komma mehr geworden oder so.
Ja, es kann ohne weiter sein, dass man selber so gut wie gar nicht geheizt hat, trotzdem Heizkosten zahlen muss. Kann man aber an der Abrechnung sehen. Dort steht 50% Verbrauchskosten, 50% Grundkosten. Und da kann man das so ein bisschen analysieren. Übrigens noch ein Wort zu der Geschichte mit den Mahnungen. Das hat man häufig bei Hausverwaltungen, dass man da Protest gegen irgendwelche Vermieterforderungen eingelegt hat und trotzdem Mahnungen bekommt. Der Hintergrund ist eigentlich ganz einfach. Die Finanzbuchhaltung des Unternehmens weiß nicht, was die andere Abteilung unternimmt. Das ist einfach schlechtes Management und das ist einfach schlecht organisiert in dem Laden dann. Also deswegen würde ich sagen, jetzt ist gezahlt, da kann man nicht mehr viel dran machen, aber man darf sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wenn man Zweifel hat und wenn diese Zweifel nicht ausgeräumt sind, sollte man nicht zahlen.
Christoph, alles Gute.
Gut, vielen Dank, danke euch.
Tschüss. Daniela.
Ja, hallo.
Aus Neukölln rufst du an?
Genau, richtig, aus Neukölln. Und zwar ist hier das Wohnhaus verkauft worden an eine GmbH und Co. KG. Und nun wird es scheinbar ja in einzelne Eigentumswohnungen wieder verkauft.
Aha.
Die Hausverwaltung sagte im Telefonat, dass das wohl noch nicht richtig eingetragen ist im Grundbuch, dass die Wohnungen einzeln veräußert werden können. Aber bei uns stand schon eine angebliche Käuferin unserer Wohnung vor der Tür und sie meinte, sie ist die neue Eigentümerin, sie hat die Wohnung schon gekauft und ist dann auch reingekommen und hat sich die Wohnung angeschaut. Nachdem die Dame wieder weg war, habe ich wieder mit der Hausverwaltung gesprochen und die Hausverwaltung meinte, nein, wir brauchen keine Angst haben, noch sind die Wohnungen noch nicht veräußert, was allerdings aber passieren wird in der Zukunft.
Okay, Daniela, und was genau ist jetzt deine Frage?
Wie verhält man sich jetzt? Welche Schritte sollte man gehen? Weil die Verwaltung sagt, wir haben, auch wenn sie verkauft sind, noch 10 Jahre Wohnrecht. Die angeblich neue Besitzerin sagte zu uns, so schnell wie möglich sollen wir aus der Wohnung ausziehen.
Okay. Was meinen Sie, Herr Roberts?
Also ich denke, dass die Hausverwaltung recht hat, wobei das Problem ist noch sehr viel vielschichtiger. Wenn in einem Mietshaus die Wohnungen umgewandelt werden in Eigentumswohnungen, bedeutet das, jede Wohnung kann einzeln verkauft werden, so wie das hier auch ist. Bevor die Wohnung aber verkauft wird, hat der Mieter ein sogenanntes Vorkaufsrecht. Das heißt, in dem Moment, wo ein potenzieller Käufer der Wohnung einen notariellen Kaufvertrag macht, muss der Notar sagen, der dort wohnende Mieter hat ein Vorkaufsrecht. Der Mieter muss dann informiert werden über den Kaufpreis, den der Käufer zahlen will, Und dann hat man als Mieter das Recht, zu genau diesen Konditionen die Wohnung selber zu kaufen. Will man das nicht machen und lässt den Verkauf dann an den Dritten einfach durchlaufen, dann hat man einen besonderen Kündigungsschutz in diesen umgewandelten Wohnungen. Der ist mindestens 3 Jahre. Kündigungsschutz bedeutet hier Kündigungssperrfrist. Der Vermieter, der neue, darf in dieser Zeit keine Kündigung aussprechen. In bestimmten Gebieten Berlins ist diese Kündigungssperrfrist sogar 10 Jahre.
Ja.
Das heißt, in diesen 10 Jahren darf der Vermieter nicht kündigen. Egal, ob er einen Kündigungsgrund hat oder nicht, er darf keine Kündigung aussprechen. Danach dürfte er eine Kündigung aussprechen wegen Eigenbedarfs, muss aber die normalen Kündigungsfristen beachten. Das heißt, das halte ich für einen ziemlich utopischen Fall. Derjenige, der jetzt eine Wohnung kauft, wird nicht 10 oder 11 Jahre warten, um dann wirklich in diese Wohnung einzuziehen.
Nee.
Also da wäre ich als Mieter relativ beruhigt. Da kann so schnell nichts anbrennen.
Okay, super.
Gut, Daniela.
Gute Auskunft. Allerdings die angeblich neue Besitzerin meinte auch, sie will wegen Eigenbedarf möchte hier selber einziehen. Daher ist die Angst natürlich relativ groß.
Muss nicht sein. Egal, ob die neue Eigentümerin schon Eigentümerin ist, was sie eigentlich gar nicht hätte sein dürfen, weil sie ja das Vorkaufsrecht als Mieter haben.
Genau.
Aber selbst wenn sie Eigentümerin schon ist, wenn da was schiefgelaufen ist. Sie darf 10 Jahre lang nicht kündigen, egal ob sie Eigenbedarf hat oder nicht, das interessiert niemanden. Sie darf schlicht und ergreifend nicht kündigen.
Daniela, auf alle Fälle ist Ulrich Ruperts Experte, da kannst du dich drauf verlassen, jetzt, ja?
Okay,
im Podcast nachhören, sich rausschneiden und sagen und ansonsten immer zum Deutschen Mieterbund gehen. Okay. Alles Gute für dich, ja?
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
0331 70 97 110 ist die Nummer hier in den Hainun. Wenn ihr auch noch Fragen habt zu euren zum Beispiel Kautionen, die nicht zurückgezahlt werden, ist ja auch immer ein schönes Thema, wenn der Vermieter dann sagt, nö, das Laminat sieht irgendwie komisch aus und ich behalte mal die ganze Kaution ein und so weiter. Wie ist es eigentlich mit Schimmel, Herr Ruperts? Wie lange kann man da warten, bis der Vermieter sagt, na gut, ich streich mal rüber?
Also wenn der Vermieter wirklich sagt, da ist Schimmel in der Wohnung und ich streich da mal drüber, dann sollte man eigentlich versuchen, dem Vermieter den Pinsel aus der Hand zu schlagen. Denn das löst das Problem nun wirklich nicht. Also wenn es wirklich Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilz in der Wohnung gibt, dann muss man wahrscheinlich von Grund auf hier irgendetwas sanieren. Da hilft Farbe überhaupt nicht.
Mhm.
Aber das Thema Feuchtigkeit und Schimmel ist natürlich ein Klassiker bei mietrechtlichen Auseinandersetzungen. Der Mieter reklamiert beim Vermieter, ich habe Schimmel in der Wohnung. Und der Vermieter wird reflexartig sagen, das bist du selber schuld, du hast zu wenig geheizt und gelüftet. Das ist eine Möglichkeit, dass man als Mieter den Schaden verursacht hat, weil man zu wenig geheizt und gelüftet hat. Mindestens genauso wahrscheinlich ist aber, dass irgendein Baumangel vorliegt, den der Vermieter beseitigen müsste.
Okay, dann habe ich noch eine andere Frage, die wurde mir vom Hörer gerade per Mail geschickt. Der hat ganz alte Fenster, die sind morsch. Und würde gerne neue Fenster haben. Dann hat er kam irgendwie eine Tischlerei, um das zu begutachten. Die meinten auch, ja, ist morsch und eklig und so, müssten neu gemacht werden. Der Vermieter sagt aber, nö, die werden nochmal repariert. Wie ist es als Vermieter, wenn das Holz schon so aufgequollen ist? Die sind wohl auch ewig alt und so. Was kann man da machen?
Wenn die Fenster völlig hin sind, muss der Vermieter für neue Fenster sorgen. Ohne Wenn und Aber. Wenn allerdings eine Reparatur möglich ist, dann ist das eine Option, die der Vermieter hat.
Okay.
Dann kann er versuchen, die Fenster reparieren zu lassen. Also man hat als Mieter keinen Anspruch darauf, dass irgendwann neue Fenster eingesetzt werden, sondern man hat eigentlich immer nur den Anspruch darauf, dass die Mietsache in dem Zustand gehalten wird, in dem sie bei der Anmietung der Wohnung war.
Okay.
Und wenn das durch die Reparatur der Fenster erreicht werden kann, mehr muss der Vermieter nicht bieten.
Alles klar.
Allerdings, unvernünftig wäre es schon.
Ja, schon. Nässe, Schimmel, ne? Vivian!
Ja?
Was ist bei dir los?
Also, folgender Fall. Ich bin vor 2 Jahren in eine Wohnung gezogen und für deren Vermittlung habe ich eine Provision zahlen müssen. Die Dame, die die Provision genommen hat, hat sich aber später als Hausverwalterin herausgestellt. Die Wohnungsübergabe, Abnahme und sämtliche Fragen, die in den 2 Jahren aufgekommen sind, gingen über sie. Und beim Auszug, so regelt der Mietvertrag, sollten unabhängig von der Mietdauer alle Decken und Wände komplett neu weiß gestrichen werden. Ich habe aber gelesen, dass solche Schönheitsreparaturen nicht Aufgabe des Mieters, sondern des Vermieters sind und habe das aus dem Grund nicht gemacht. Die Vermieterin ist auch etwas unzufrieden mit den Wänden und Decken. Die Abgabe und die Übernahme der Wohnung habe quasi auch ich machen müssen, weil die Verwalterin im Urlaub war und jetzt nach 3 Wochen soll eine Kontrollabnahme folgen. Meine Fragen sind jetzt, erstens, war sie damals berechtigt, diese Provision zu nehmen? Zweitens ist, bin ich als Mieter wirklich in der Pflicht, alle Decken und Wände komplett neu beim Auszug zu streichen. Und drittens ist eine Kontrollabnahme 3 Wochen, nachdem der neue Mieter in die Wohnung eingezogen ist. Rechtens, für was kann ich noch haftbar gemacht werden?
Fangen wir mit der ganz einfachen Sache an, mit der Maklerprovision. Im Gesetz, Wohnungsvermittlungsgesetz heißt das, ist ausdrücklich geregelt, dass keine Maklerprovision jemand fordern darf, der gleichzeitig Verwalter der Wohnung ist.
Aha.
Wenn man als Mieter, also irrtümlicherweise, wenn man das nicht wusste, dass der Verwalter und Makler in einer Person ist, wenn man das nicht wusste, kann man sein Geld zurückfordern. Der Anspruch ist noch nicht verjährt. Ich habe gehört, Sie haben 2 Jahre da gewohnt. Also der Anspruch kann jetzt noch geltend gemacht werden. Sie können jetzt noch von dieser Maklerin, Hausverwalterin, ihre Provision zurückfordern. Das Zweite bei den Schönheitsreparaturen, ich habe eben schon gesagt, es hängt natürlich vieles vom genauen Wortlaut der Mietvertragsklausel ab, ob man Schönheitsreparaturen machen soll oder nicht.
Ich kann es vorlesen.
Eine Klausel aber, die vorgibt, dass man unabhängig von der Wohndauer renovieren muss beim Auszug, die ist immer unwirksam. Da brauchen Sie nichts vorlesen, die ist einfach unwirksam.
Okay.
Die ist hin, also von daher, Sie brauchen nicht streichen, tapezieren.
Ja.
Das Dritte ist die Wohnungsabnahme. Es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass man überhaupt eine Wohnungsabnahme macht. Die Wohnungsabnahme macht Sinn für Mieter und für Vermieter, weil man da einfach den Zustand der Wohnung beim Auszug festhalten kann und ist dann vor bösen Überraschungen später irgendwie gefeit. Aber eine Wohnungsabnahme ist nicht zwingend.
Man hat halt immer Angst, dass man die Kaution nicht wiederkriegt, diese Unmengen an Geld, ne?
Ja, aber auch die Wohnungsabnahme schützt mir auch nicht davor, dass der Vermieter nicht irgendwie trickst und irgendwie doch noch die Kaution zurückbehält, sodass ich möglicherweise dann doch rechtliche Schritte einleiten muss, um die Kaution komplett zurückzubekommen.
Okay.
Aber bei der Wohnungsabnahme, wenn man im Prinzip für sich dokumentiert hat, wie die Wohnung ausgesehen hat beim Auszug, und wenn das möglicherweise der ein oder andere Zeuge noch gegengezeichnet hat, dann reicht das eigentlich völlig aus.
Vivian, alles Gute für dich.
Alles klar, vielen lieben Dank. Tschüss.
Annika.
Hallo.
Aus Brandenburg. Was bei dir? Wir müssen jetzt abarbeiten. Hier sind noch so viele. Ja. Wir haben nur wenig Zeit.
Wir sind vor einem Jahr in ein Haus gezogen, ein alleinstehendes Haus auf dem Hof und mussten dann ein halbes Jahr später wieder ausziehen aufgrund von Schimmelbefall. Wir haben auch bei der Besichtigung gefragt, warum der Vormieter ausgezogen ist und die haben uns gesagt, ja, keine Ahnung, also auf gar keinen Fall Schimmel. Ne? Wir haben es dann nach ein paar Monaten gemerkt, als dann die Möbel angefangen haben, schimmelig anzulaufen. Mein Freund hat Asthma bekommen und sowas alles. Wir haben dann eine außerordentliche Kündigung geschrieben, durften dann auch wieder raus, mussten aber auch das komplette Schlafzimmer neu kaufen und haben jetzt auch noch eine Nachzahlung bekommen, also eine Rechnung für eine Nachzahlung der Heizungskosten.
Okay, und du willst jetzt wissen, ob man die Nachzahlung noch tätigen muss?
Genau, weil wir hatten auch schon überlegt, die noch zu verklagen, weil wir halt das nicht wussten mit dem Schimmel und die uns auch angelogen haben.
Okay, Annika, die Frage haben wir verstanden. Ja. Ich muss jetzt so forsch werden, damit alle noch drankommen.
Ja.
Was sagen Sie?
Also wenn man als Mieter zu Recht fristlos gekündigt hat, weil eben ganz schwerwiegende Wohnungsmängel da waren, wie hier der Schimmel, dann hat man auch Schadensersatzansprüche. In dem Fall kann man als Mieter also Schadensersatz fordern. Das sind beispielsweise die Umzugskosten. Das kann aber auch beispielsweise die höhere Miete in der neuen Wohnung sein.
Ja.
Das kann auch gegebenenfalls Einrichtungsgegenstände sein, die in der neuen Wohnung nicht mehr gestellt werden können, die man neu anschaffen muss. Also Schadensersatz wäre auf jeden Fall hier, käme auf jeden Fall in Betracht. Die Geschichte mit der Heizkostenabrechnung kann ich nicht beurteilen, hat auf jeden Fall mit der Frage, ob ich zu Recht fristlos gekündigt habe oder nicht zu tun. Die Fragen muss man separat voneinander behandeln.
Gut. Kann man diese Schadensersatzkosten auch noch ein halbes Jahr später stellen oder ist das jetzt schon abgelaufen?
Nee, kann man jetzt noch stellen.
Annika, also, kannst du alles noch machen?
Ja.
Tschüss. Super.
Vielen Dank, tschüss.
Matthias.
Einen wunderschönen guten Tag.
Aus Cottbus.
Ja, genau, ganz einfache Sache. Seit 2 Tagen hängt ein Zettel bei uns an der Tür. Die Gegenstände, die in den Keller gingen, beziehungsweise dort in den Räumen abgestellt sind, sollen von den Mietern entfernt werden. Sonst werden sie kostenpflichtig auf die Nebenkosten entsorgt. Ja, und jetzt weiß ich aber, dass die Gegenstände von Mietern sind, die schon längst ausgezogen sind, die sie ja einfach mal vergessen haben. Ich sehe das nicht ganz so, dass man das einfach mal auf unsere Kosten, auf unsere Nebenkosten umlegen kann.
Ja, kann ich verstehen. Ist aber trotzdem so. Also, wenn auf gut Deutsch, wenn Sperrmüll im Haus zurückgeblieben ist, egal ob im Keller, in den Fluren oder sonst wo im Hof, dann muss der Vermieter dies irgendwann mal abfahren lassen. Er muss sich normalerweise hinsichtlich der Kosten an diejenigen wenden, die ihren Mist zurückgelassen haben. Wenn er die aber nicht mehr kriegen kann oder wenn er nicht mehr nachweisen kann, wem der alte Kinderwagen und das alte Fahrrad gehört, dann kann er die Kosten über die Betriebskosten auf alle Mieter, die aktuell im Haus wohnen, umlegen.
Matthias,
ärgerlich ist aber so.
Müsst ihr leider zahlen. Mach's gut.
Alles klar, danke.
Tschüss.
Ciao.
Mario.
Ja, hallo. Und zwar habe ich folgendes Problem. Zwischen unserer Decke vom Obermieter zu unserer Wohnung ist eine Leitung geplatzt. Ohne irgendwelche Verursachung von einem Mitwirken. So, jetzt war ein Wasserschaden bei uns im Schlafzimmer. Matratze im Arsch, Bett im Arsch, Nachtkonsolen im Arsch. So, jetzt die Frage. Die Vermieterin hat gesagt, ich trage den Schaden nur, was jetzt zum Beispiel Tapezieren und Malern betrifft. Aber wer bezahlt das Bett und die Nachtkonsolen in diesem Falle?
Es gibt zwei Optionen. Entweder, also der Vermieter muss es nicht bezahlen. Der Vermieter bzw. dessen Gebäudeversicherung haftet in erster Linie für die Bauschäden, nicht für die Einrichtungsgegenstände, die dem Mieter in der Wohnung gehören. Dafür ist die eigene Hausrat gegeben, ja, im Regelfall die eigene Hausrat verantwortlich. Wenn die auch nicht zahlt, dann muss man versuchen, ob man vielleicht von dem oben wohnenden Mieter, ob der eine Verantwortung trägt, ob man den in Regress nehmen kann. Aber die größten Chancen bietet die eigene Hausrat.
Ja, okay.
Hast du eine?
Gut. Ja, wir haben eine.
Na gut, Mario, alles Gute, ja?
Okay.
Tschüss.
Dankeschön. Ja, tschüss.
Hallo Daniel, auch aus Cottbus. Die Cottbusser sind heute Schwärm anrufen hier.
Ja. Das habe ich schon mitgekriegt.
Ja.
Geht sich um Folgendes. Ganz kurze Geschichte. Ich habe im April umgezogen nach Riesa in eine neue Wohnung, weil es hieß, dass ich nach meinem dualen Studium von meinem Praxispartner übernommen werde. Jetzt werde ich aber nicht übernommen. Mein Studium endet zum 1.10. hin und habe einen Mietvertrag unterschrieben im April über 2 Jahre. Jetzt war ich gerade in der Hauptverwaltung und habe gesagt, dass ich aus beruflichen Gründen dann halt zurück nach Cottbus gehe, weil sich da eher Chancen bieten, Fuß zu fassen. Und sie meinte zu mir, das muss man abwägen und ob das ein wichtiger Grund ist, das bezweifelt sie. Und was
also du hast
meine
2 Jahre Mietverpflichtung unterschrieben?
Genau.
Okay.
Der erste Schritt wäre, den Mietvertrag genau zu prüfen, ob es wirklich, ob man wirklich 2 Jahre festsitzt in der Wohnung. Einfache Zeitmietverträge, wo drin steht, von dann bis dann, sind seit einiger Zeit nicht mehr wirksam. Sie werden wie unbefristete Mietverträge behandelt. Es kann aber sein, dass hier ein unbefristeter Mietvertrag abgeschlossen worden ist mit einem Ausschluss des Kündigungsrechts für 2 Jahre. Wenn das der Fall ist, hängt man in der Tat 2 Jahre fest in der Wohnung.
Wow.
Dann hat man allerdings das Recht, unter bestimmten Umständen einen Nachmieter zu stellen. Und einer der Gründe dafür wäre, wenn man berufsbedingt den Wohnort wechseln muss, also an dem Standort da nicht mehr weiter wohnen kann, dann hat man das Recht, einen Nachmieter zu stellen. Der Nachmieter muss geeignet sein, das heißt, der Nachmieter muss mindestens so nett und freundlich sein, wie man als Mieter selber war. Und er muss vor allen Dingen in der Lage sein, die Miete zu zahlen. Und dann muss der Vermieter ihn eigentlich akzeptieren und man kommt raus.
Genau, Daniel, du musst es jetzt erstmal prüfen lassen, ob das so rechtens ist und ansonsten immer noch die Option, Nachmieter zu stellen.
Okay, super, das hilft mir schon weiter.
Alles Gute für dich. Tschüss.
Super, danke. Tschüss.
Sabrina.
Hallo. Ja, ich habe auch Schimmel im Schlafzimmer bzw. im Babyzimmer meiner 10 Monate alten Tochter. Und jetzt ist nach viel E-Mail hin und her, möchte der Vermieter jetzt einen Gutachter stellen oder ich kann mir selber einen nehmen. Und jetzt, die haben aber auch gesagt, wenn sich herausstellt, dass wir falsch lüften, müssten wir die Kosten tragen.
Okay.
Also soweit ist man noch lange nicht. Also ich würde als Mieter auf keinen Fall einen Gutachter einschalten, sondern das ist schon die Sache des Vermieters. Rein rechtlich funktioniert das so, wenn unklar ist, wo die Ursache für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilz liegt, muss der Vermieter nachweisen, dass kein Baumangel vorliegt. Wenn er dafür einen Gutachter braucht, dann ist das in Ordnung, dann muss er den auch bezahlen.
Okay.
Sabrina, alles Gute für dich. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Tammy.
Hallo.
Aus Frankfurt-Oder, die letzte heute im Bunde.
Ich habe ein kleines Problem und zwar, ich bin seit 2 Jahren jetzt in meine eigene Wohnung eingezogen. Das sind ungefähr 28 Quadratmeter, Dachgeschoss, muss ich dazu sagen. Und ich habe ungefähr 250 Euro monatlich muss ich zahlen. Mhm. Und mein Problem ist jetzt, ich habe eine Betriebskostenabrechnung von 1.100 und ich wollte fragen, wir sind schon beim Mieterschutzverbund gewesen und die meinten wohl alle, es ist alles richtig aufgeschlüsselt und ja, gibt es nicht eigentlich so ein Mieterbundspiel, wo das eingehalten werden muss?
Das verstehe ich jetzt nicht.
Also es gibt ein Mieterspiel, der ungefähr so und so pro Quadratmeter eingehalten werden muss. Und da wir ja nur so wenig zahlen, haben wir natürlich eine hohe Abkostenrechnung. Und ja, nun, was soll ich machen? Muss ich die jetzt zahlen?
Das kann man natürlich erst sagen, wenn die Betriebskostenabrechnung wirklich mal durchgeprüft ist. Aber die Betriebskosten sind natürlich schon extrem hoch. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, 1100 Euro für 28 Quadratmeter, das sind roundabout 3 Euro pro Monat, die man da zahlen muss. Das ist exorbitant hoch. Der Betriebskostenspiegel, den wir als Deutscher Mieterbund regelmäßig rausgeben, der sagt, dass man so im Schnitt bei 2,20 Euro, 2,30 Euro liegt. Normalerweise pro Quadratmeter und Monat bei allen Betriebskosten. Also von daher ist das hier schon auffällig hoch. Dachgeschoss kann natürlich sein, dass man hier auch ungewöhnlich hohe Heizkosten hat. Diese Fälle sind sicherlich nicht selten. Also ohne genau auf die Abrechnungen geguckt zu haben, kann ich schlecht beurteilen, richtig oder falsch. Hoch auf jeden Fall.
Weil ich habe mit meinen Nachbarn geredet und die meinten wohl, es ist jedes Jahr so. Die müssen auch irgendwas mit die 1600 zahlen, weil sie natürlich auch mehr Quadratmeter haben. Und ja, ich habe nur 28 Quadratmeter und zahle fast das Gleiche und natürlich jetzt doof.
Ja, aber das sind ja nicht nur Heizkosten, das sind auch viele andere Kosten, die da eine Rolle spielen. Also Kostentreiber wären beispielsweise ein Hausmeister, Kostentreiber wäre Grünflächen rund ums Haus, ein Aufzug im Haus. All das treibt natürlich die Betriebskosten in die Höhe. Also wenn das da ist, wäre das schon mal eine Erklärung, warum die Kosten relativ hoch sind. Auf der anderen Seite, wenn kein Aufzug, kein Hausmeister und kein Grün ums Haus, dann wäre 3 Euro noch weniger nachvollziehbar.
Also Grün haben wir nicht vors Haus, aber einen Hausmeister, der, glaube ich, irgendwas mit 20.000 im Jahr bekommt.
Na gut, auf alle Fälle. Ach, du siehst ihn nicht mal. Na gut, der macht sich. Wer weiß. Tami, auf alle Fälle würde ich das nochmal prüfen lassen.
Alles klar, danke
schön. Wie Robert auch sagt. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Mensch, Herr Roberts, also so schnell geht eine Stunde nicht vorbei, wenn ich hier alleine drin sitze.
Ja, war schön. Ich komme öfter.
Kommen Sie gerne öfter. Ulrich Roberts war das die ganze Stunde hier bei uns im Hainun in der Sprechstunde. Geschäftsführer vom Deutschen Mieterbund. Ihr könnt die Sendung wie immer nochmal nachhören im Podcast. Ja, vor allen Dingen alle von euch, die angerufen haben, da habt ihr die Beweise. Und ansonsten immer hingehen und euch da nochmal beraten lassen. Ja, am Montag, da wir ja jetzt ab heute... Wohnt ja Fritz, wir starten wieder in unsere Wohnwochen. Am Montag im Blue Moon bei Henrik Schröder geht's nochmal ums selbe Thema, da ist ein Anwalt für Wohnrecht auch da. Also ihr könnt eure Fragen nochmal, wenn ihr denkt, Mensch, ich wollte doch mit Herrn Roberts auch nochmal sprechen, am Montag ähnlicher Fall ab 22 Uhr dann hier. Alles Gute für Sie und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.